Euch stehen bis zu 5 Tage mehr Urlaub zu. Warum das so ist und wie das funktioniert, darum geht's jetzt. Labroad. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Labroad von mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag. Außerdem bei der Dominik.
Bonjour.
Und ich, der Andreas. Wir reden heute über Bildungsurlaub. Aber hallo erstmal Dom.
Hi Andreas.
Grüße dich. Warum sind wir beide heute hier? Weil wir beide schon Bildungsurlaub gemacht haben. Jetzt könnte man sagen, ja, Anna hat ja auch schon Bildungsurlaub gemacht. Aber Anna hat Bildungsurlaub eher so an nahen Orten gemacht und nicht in der Ferne. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir schon irgendwie eine Folge über Bildungsurlaub machen, machen wir doch die beiden Leute, die dafür in andere Länder gereist sind.
So ist es.
Was ist eigentlich Bildungsurlaub und wer hat Anspruch darauf? Dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Den gibt es jetzt hier, damit ihr alle so einen kleinen Überblick habt, wie ihr dazu kommt, bis zu 5 Tage mehr Urlaub im Jahr zu bekommen. Bildungsurlaub ist ein großes Thema und weil es zu groß ist, um alle 14 der 16 Bundesländer, die Bildungsurlaub tatsächlich haben, Sachsen und Bayern gehören nämlich nicht dazu, vollumfänglich zu bearbeiten, wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu viel, deswegen beschränken wir uns hier auf Hessen. Ihr könnt dann einfach mal gucken, ob es bei euch ähnlich ist. Also der Bildungsurlaub in Hessen ist ein gesetzlich geregelter Anspruch auf bezahlte Freistellung von der Arbeit für Weiterbildungsmaßnahmen. Dafür ist das hessische Bildungsurlaubsgesetz HBUG geschrieben worden. Ziel dieses Gesetzes ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu ermöglichen, sich beruflich, politisch oder ehrenamtlich entsprechend weiterzubilden. Grundsätzlich haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen Anspruch auf Bildungsurlaub, wenn sie seit mindestens 6 Monaten im Betrieb sind. Auch Auszubildende können das tatsächlich auch nutzen. Der Bildungsurlaub umfasst in der Regel 5 Arbeitstage pro Jahr. In Hessen kann man aber auch ein Jahr vortragen. Das heißt, wenn man in einem Jahr keinen Bildungsurlaub genommen hat, kann man diese 5 Tage, die man nicht genutzt hat, aufs nächste Jahr vortragen, sodass man dann 10 Tage am Stück nehmen kann. Wenn man dann Bildungsurlaub nimmt, braucht man erst den Ältesten zuerst. Die gewählte Veranstaltung muss offiziell als Bildungsurlaub anerkannt sein, also zum Beispiel Seminare zur politischen Bildung, berufliche Fortbildung oder Schulung für ehrenamtliche Tätigkeiten. Der Antrag muss spätestens 6 Wochen vor Beginn des Bildungsurlaubs beim Arbeitgeber gestellt werden. Grundsätzlich müssen die annehmen und auch währenddessen das Gehalt weiterzahlen. Ablehnen dürfen die nur in ganz bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen oder formale Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Zusammengefasst heißt es, Beschäftigte in Hessen haben einen gesetzlich geschützten Anspruch auf einige Tage bezahlte Freistellung im Jahr, um sich weiterzubilden, solange die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Also, ihr meldet euch bei einem Bildungsurlaub an, den könntet ihr normalerweise auch stornieren, weil ihr abgelehnt werden solltet. Diese Anmeldung gebt ihr bei HR ab, mindestens 6 Wochen vor Beginn des ganzen Bildungsurlaubs. Wenn die angenommen haben, besucht ihr den Bildungsurlaub, am Ende bekommt ihr ein Zertifikat, das schickt ihr nochmal an HR und so, dass am Ende bis zu 5 Tage Bildungsurlaub bei euch eingetragen sind. Da habt ihr es also gesehen, wie ihr an bis zu 5 Tage Bildungsurlaub rankommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn da eigentlich machen? Was für Optionen habe ich denn als Bildungsurlaub? Und das, muss man sagen, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber normalerweise haben die Bundesländer auch so eine ganz gute Website, wo man sich anschauen kann, was denn da geht. Also welche Anbieter denn möglich sind und was für Kurse man da belegen kann. Grundsätzlich lässt sich sagen, es könnte was sein, was Richtung politische Bildung geht oder auch Richtung berufliche Weiterbildung. Ich persönlich finde, berufliche Weiterbildung ist was, was die Arbeitgeberin zahlen sollte. Das sollte ich jetzt nicht in meiner Freizeit noch irgendwie, klar, du kriegst 5 Tage Urlaub, aber du kriegst ja auch nur die Freizeit. Das heißt, den Kurs selbst musst du immer noch selbst bezahlen. Und deswegen finde ich, politische Bildung ist da schon eher spannender. Aber es ist ja auch sowas mit dabei wie Stressbewältigung zum Beispiel, ne?
Richtig. Das hat doch Anna gemacht, oder?
Ja, die hat so Resilienz im Alltag und sowas hat die mal gemacht. Und man kann auch Yoga machen, das funktioniert auch als Kurs. Man kann auch irgendwie sagen, ich gehe jetzt 5 Tage lang Waldbaden mit irgendeiner Gruppe. Ja, solange es eben beim entsprechenden Bildungsministerium anerkannt ist, funktioniert das alles. Und das kann man auch an ganz verschiedenen Orten machen. Also Anna hat das zum Beispiel schon mal einfach hier in Frankfurt gemacht. Also ist sie immer so von zu Hause aus einfach nur in einen anderen Stadtteil gefahren und hat da dann den Kurs belegt. Man kann das auch in anderen Orten Deutschlands machen. Meine Mutter zum Beispiel hat das schon auf diversen ostfriesischen Inseln gemacht. Und wir zum Beispiel, also du und ich, wir haben das ja sogar im Ausland gemacht. Und auch das funktioniert ja, solange diese Sprachschule sich tatsächlich dann auch bei dem Bildungsministerium meldet. Und das ist immer ganz besonders lustig, weil ich war ja zum Beispiel bei der Sprachschule El Capitan auf Gran Canaria und die haben dann tatsächlich auf ihrer Website, die ist größtenteils auf Englisch und auch auf Spanisch, aber sie haben eben auch einen Teil zu Bildungsurlaub, der entsprechend auf Deutsch ist, weil die haben dann natürlich auch ganz viele Leute, die entsprechend wegen Bildungsurlaub da hinkommen. Wie war das bei dir?
Ich habe das Ganze über eine Sprachschule gebucht, die Dialog heißt und die hat aber wiederum Partner in den verschiedenen Ländern. Also letztendlich war ich bei einer kleinen Sprachschule in Lyon in Frankreich und das war da jetzt aber quasi, ja, die ist so klein, dass die jetzt nicht überall akkreditiert ist, aber die ist eben über diese Schule Dialog dann in Deutschland akkreditiert in den verschiedenen Bundesländern. Und genau, das hat dann relativ problemlos geklappt.
Wieso eigentlich Französisch? Also bei mir ist es ja so, ich möchte ja Spanisch lernen und ich lerne ja auch Spanisch jeden Tag tatsächlich auch, ne? Weil ich gerne in Südamerika Urlaub machen möchte und da ja entsprechend außerhalb der großen Städte kommst du mit Englisch halt nicht mehr weit und ich möchte halt irgendwie über ein bisschen mehr hinausgehen als hallo, ein Zimmer bitte und oh, diese Speisekarte kann ich gerade noch so entziffern, sondern eben so auch schon eben die Möglichkeit haben, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Französisch ist ja weitaus weniger stark verbreitet oder zumindest wird weitaus weniger auf der Welt gesprochen. Wieso ist es bei dir Französisch und nicht auch Spanisch oder so?
Letztendlich war das Zufall. Also ich wusste, ich würde gerne noch einen Bildungsurlaub machen. Ich wusste aber nicht so ganz, ob das an der Arbeit gut reinpasst. Ich bin immer so der Typ, ich weiß, ich kann das machen an sich, aber bei uns ist so, wir sind halt so in so einem Projektbusiness, dass es so super schnell von Stress zu Entspannung wechseln kann. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, wann ich das machen will, habe ich das dann mit meinem Chef absprechen wollen. Der meinte, er kann schon absehen, dass in der Zeit, wo ich es eigentlich geplant habe, das nicht die beste Zeit ist, um wegzufahren. Und da meinte ich so, okay, ich könnte auch in 2 Wochen fahren. Und das ist ja ein bisschen schwierig, weil man muss es ja, oder man sollte es im besten Falle 6 Wochen vorher geklärt haben. Also ja, war das so ein bisschen risikobehaftet. Und dann habe ich wirklich geguckt, okay, wenn ich in 2 Wochen fahren würde, was würde ich gut auf die Beine kriegen? Und dann habe ich eben geguckt, man muss ja vieles dann irgendwie mit berücksichtigen. Du musst ja irgendwie da hinkommen, du brauchst Unterkünfte.
Ja.
Und wenn man das dann so super spontan bucht, kann das auch schief gehen. Und deswegen dachte ich, okay, ich mache einen Sprachkurs in Frankreich, weil da muss ich nicht fliegen. Und dann könnte ich auch mit der Bahn hinkommen und wäre kostentechnisch ein bisschen abgesichert, weil ich hätte durch die Arbeit, auch durch irgendwelche Bahnbonuspunkte, mir noch eine internationale Freifahrt holen können.
Hoffentlich.
Genau. Warum es dazu am Ende nicht gekommen ist und ich nach Frankreich geflogen bin, ist eine andere Geschichte. Aber ja, ich dachte, ich komme gut nach Frankreich, es gibt Kurse und es war relativ bezahlbar. Das war so der Last-Minute-Gedanke. Ich wäre auch gerne noch Spanien.
Hattest du Französisch davor in der Schule?
In der 4. Klasse und da lernt man
gar nichts. Das ist ja gar nicht lang her oder so.
Genau, da lernt man Tiere, Farben und hallo, wie geht's dir? Und das war's.
Ungefähr 25 Jahre her, ist das klar?
Crazy, ja. Und ich wollte es durchaus lernen, aber dann habe ich mich für Latein entschieden, warum ich auch immer das gemacht habe. es war schon auch gut, aber ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich nicht Französisch gelernt habe. Und deswegen ist das, glaube ich, auch noch so ein Grund gewesen, dass ich dachte, hey, wenigstens mal reinschnuppern.
Das heißt, der Sprachkurs war dann auch auf A1-Level?
Das war der Plan. Also die Schule hat gesagt, sie macht nicht A0. Also
A0, was ist das denn?
A0 ist wirklich null Vorkenntnisse.
Du weißt überhaupt nichts.
Genau.
Okay. Du weißt, dass die Sprache Französisch existiert.
Exakt.
Und hast du vom Land Frankreich gehört.
Ja, so ist es. Und ich habe halt geguckt, wo bietet diese Schule das in Frankreich alles an. Da gab es eine Liste von, keine Ahnung, 15 Städten. Und je nachdem, in welcher Woche du da anfängst, gibt es in manchen Städten A1-Kurse, A0-Kurse oder irgendwas dazwischen oder noch viel, viel höher. Und in dem Fall war es so, dass die gesagt haben, nicht A0. Und ich dachte, naja gut, ich mache jetzt ja schon 3 Wochen Duolingo.
Ja, das reicht ja.
Und ich bin ja aufgeschlossen gegenüber Sprachen und bin da eigentlich schnell. Und ich habe ja immer schon mal was aufgeschnappt, wenn ich in Frankreich bin. Das wird schon irgendwie passen. Dann habe ich so einen Einstufungskurs gemacht. Der hat dann behauptet, ich wäre B1-Level, wo ich dann dachte, das ist halt komplett gelogen.
Das kann auch einfach nicht sein.
Genau.
War das so Multiple Choice?
Exakt. Dann, okay, ja, cool. Und dann ist es natürlich so, wenn du Latein gelernt hast, was ich eben gelernt habe, ja, dann ist es so, okay, die Personalendung bei einem Verb kriege ich irgendwie gebacken. Ich weiß zwar dann nicht, was ich sage, aber ich glaube, von der grammatischen Form her müsste dieses Verb in die Lücke und schwupps war ich B1 und es war halt der komplette Betrug. Ich habe das dann auch noch per E-Mail an die Schule geschrieben, also da kam jetzt B1 raus, aber bitte glaubt das nicht. Ja, und dann kam ich bei der Schule an und da gab es dann nochmal Einstufungstests. Das heißt, jeder wurde erstmal auf Französisch begrüßt und dann musste man sich mit den Leuten unterhalten. Bonjour. Genau. Und bei mir war es halt wirklich so, nach 3 Sätzen war halt alles fertig, weil mehr hatte ich mir nicht zurechtgelegt.
Gracias.
Ja, so ungefähr. Und ich war halt dann so leicht panisch und dann waren alle in ihren Prüfungen und ich dachte, das wird ja gleich der komplette Reinfall. Und dann wurde ich nicht zur Prüfung gerufen. Und dann habe ich gefragt, so, ah, wie kommt das? Und dann meinte die, mein Buddy Flora aus der Schule, meinte dann, ja, Dominik, bei dir war völlig klar, in welchen Kurs du musst. In den niedrigsten, den B1, wir haben. Ja. Und das war halt ein A2-Kurs.
Ui. Okay.
Weil sie hatten nicht genügend Teilnehmer, wollten mich aber auch nicht ablehnen. Dachte ich, das hätte man im Vorfeld irgendwie kommunizieren können. Aber egal, letztendlich hätte es auch an der Entscheidung nichts geändert. Ich wollte ja gerne was lernen.
Ja, ja, das ist halt, ja, kommen wir gleich zu, wie es bei mir abgelaufen ist.
Okay, bin gespannt. Ja, auf jeden Fall, ich war dann in einem Kurs, der definitiv viel zu schwer für mich war. Und die Lehrerin hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir wirklich null Englisch reden, null Deutsch reden. Und das war eine krasse Erfahrung. Einerseits hat es mich sicher sehr gefordert. Ich habe in der Woche sehr viel gelernt und es hat aber auch extrem frustriert.
Das glaube ich dir.
Und es war aber auch eine wilde Mischung einfach an Leuten, die da waren. Also die meisten, die da waren, waren Mexikaner, Brasilianer, Japanerinnen waren mehrere da. Und die waren,
wie viele Leute wart
ihr? Wir waren 10 Leute in dem Kurs. Und immer so ein bisschen in verschiedenen Zusammensetzungen, weil je nachdem, wer welches Paket gebucht hat, hattest du mehr oder weniger Unterricht noch über den Tag verteilt. Und die meisten haben das aus... Ja, jeder hatte andere Anlässe. Also es gab ein paar deutsche Bildungsurlauber. Es gab Leute, die wollten fürs für Ärzte ohne Grenzen arbeiten, war das, glaube ich, und mussten dafür Französisch lernen.
Weil sie noch irgendwie nach Afrika danach wollten.
Ja, oder, was? Also, okay. Oder für irgendeine französische Hilfsorganisation war die Brasilianerin unterwegs und die musste dann wegen ihrer Organisation das lernen. Und dann gab es noch mehrere, die waren entweder in der Highschool in Mexiko oder in ja, generell einfach, die Eltern wollten, dass die Kinder in Ferien irgendwas Schönes machen. Und die waren dann einfach mehrere Wochen in den Sommerferien da, in den Herbstferien da.
Ja. Okay. Weißt du noch grob, was du damals gezahlt hast?
Der Kurs dürfte 300 gekostet haben für die Woche, glaube ich. Und Unterkunft, ich hatte versucht...
Ja, Unterkunft ist ja wurscht, da kannst du ja verschiedene Sachen machen,
genau.
Das meinte ich gar nicht, ich meinte, was der Kurs kostet.
Ja, ja, das waren so 300.
Damit man so ein grobes Verständnis davon hat, weil letztendlich ist es ja so, bei Bildungsurlaub... Du kriegst die Tage freigestellt, also du musst an diesen Tagen dann nicht arbeiten, das ist quasi wie normaler Urlaub, aber du musst halt eben diesen Kurs machen und diesen Kurs musst du halt selbst bezahlen, du musst die Anreise selbst bezahlen und du musst natürlich die Unterkunft und also Kost und Logis, es geht also quasi alles auf deinen Nacken, das Einzige, was du halt von der Arbeitgeberin bekommst, ist die paar Tage, die du dann halt eben frei bekommst. Die sind natürlich was wert, keine Frage, aber das muss man sich halt im Klaren sein, das ist nicht irgendwie all inclusive.
Nee, weil das ist ja auch der Grund, warum es dann doch am Ende so wenige Leute machen, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist so ein zweigeteiltes Ding. Zum einen, weil es natürlich Geld kostet. Zum anderen, weil, glaube ich, viele Leute es nicht wissen, dass es existiert. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass viele Leute nicht wissen, dass Bildungsurlaub in Deutschland ein Ding ist, was man machen kann und sich einfach nicht darüber informiert haben. Ich sag mal so, ich arbeite bei KPMG. Wir haben in Deutschland 13.000 Mitarbeitende und ich glaube, es ist wirklich eine, also unter 1% macht Bildungsurlaub. Und wenn man jetzt sagt, ja, woran liegt es? Ich sag mal so, wenn du bei uns im Intranet einfach mal nach Bildungsurlaub suchst, findest du keinen Treffer. Das Einzige, wo du dann was findest, sind die Betriebsräte aus den einzelnen Betrieben, die darüber informieren. Ja, das heißt, okay. Die Arbeitgeberin hat natürlich kein Interesse daran, irgendwie Werbung dafür zu machen. Deswegen findest du dazu nichts. Weißt du, da gibt es bei uns so ein HR von A bis Z. Guckst bei B, nope, sind nicht mit dabei. Bildungsurlaub wird nicht erwähnt.
Nicht
du hast einen Anspruch drauf, das ist gesetzlich geregelt und sowas. Aber das Einzige, wo du was findest, ist entsprechend, wenn die Betriebsräte was dazu geschrieben haben. Haben wir auch, also der Frankfurter Betriebsrat hat das auch gemacht, aber ansonsten würdest du da echt nichts finden.
Ja, aus meiner Personalabteilung, die Frau, die für mich das alles fertig gemacht hat, hat mich dann auch gefragt, ja Dominik, wie ist das eigentlich gelaufen? Ich würde da gerne mal wissen, wie das so für dich war, weil du bist der Erste hier, der das, bei dem ich das mit organisiert habe. Und ich weiß, dass es eine Kollegin in Stuttgart gemacht hat. Ich weiß aber auch, dass es nicht so immer arg gut ankam, wenn Kollegen das machen wollten.
Ja, das ist ja so ein typisches Ding. Wenn man Rechte hat, dass man auch noch diese auch noch verwendet, ist ja wirklich, das geht ja quasi schon zu weit eigentlich. Ne?
Ja.
Also bei Miriam, also meiner Frau, war es so, sie war auch die Erste in ihrem Unternehmen, die das gemacht hat. Und das kam auch jetzt, also ein bisschen, wurde es halt kritisch beäugt und halt gesagt, wohl, hä, warum macht man sowas? Das hat ja gar nichts mit dem Job zu tun. Wieso braucht man sowas denn noch dazu? Ne? Wo man denkt so, naja, Weil ich es kann. Einfach, weil ich Recht darauf habe. Du hast ja auch Recht auf eine Bezahlung. Du hast ja Recht auf den normalen Urlaub. Du hast Recht, in Teilzeit zu wechseln. Du hast Recht auf Elternzeit zu nehmen.
Alles Mögliche, ja.
Wieso? Du hast auch das Recht, wenn du eben in 14 von 16 Bundesländern lebst, Bildungsurlaub zu machen. Warum ist denn das so ein Ding?
Genau, es ist gedeckelt. Also es kann nicht jeder machen. Insofern ist es auch nicht so, dass die Firma da, ja.
Ja, und ich finde immer, ich auch als Vorgesetzter finde immer, dass Urlaub, wenn er angekündigt ist, ist mir immer viel lieber als Krankheit, weil mit Urlaub kann ich planen. Und die Firma geht ja auch nicht den Bach runter, wenn Leute irgendwie mal krank sind in der Woche. Mhm. Warum sollte die Firma denn in den Bach runtergehen, wenn eine Person mal 5 Tage halt eben anderen Urlaub macht als der Erholungsurlaub, der ihr gesetzlich zusteht?
Ja, bin ich voll bei dir. Ja, hat zu kontroversen Diskussionen auch bei uns im Kollegium geführt. Selbst da fanden ein paar Arbeitnehmer, dass das irgendwie ein Unding ist, dass es sowas gibt, wo ich dann dachte, okay,
dann mach's dann einfach nicht.
Mach's einfach nicht und ich würde es aber gern machen und dann können wir vielleicht uns darauf einigen.
Ja, das wäre dann, glaube ich, die Lösung an der Stelle. Wenn man es nicht machen möchte, muss man es auch gar nicht tun.
Genau.
Ja, kurz, wie es bei uns lief damals mit Gran Canaria. Wir hatten uns im Vorfeld eben überlegt, wir wollen beide Spanisch machen. Ich hatte Spanisch 2 Jahre in der Schule, in der 9. und 10. Klasse, ist auch schon ewig her, also 15 Jahre, ich habe ja vor 16 Jahren Abi gemacht, also das ist ja dann schon knapp 20 Jahre her dann, ne?
Mhm.
Damals hatte ich irgendwie 2 Jahre Spanisch in der Schule und ich bin jetzt mittlerweile bei einer Duolingo-Streak von über 1400 Tagen. Soll heißen, ich bin jetzt auch schon über 4 Jahre da am Lernen von Spanisch jeden Abend. Klar, Duolingo ist natürlich jetzt nicht irgendwie 100% vergleichbar mit einer Sprachschule oder auch nicht mit Unterricht in der Schule, weil das dann doch irgendwie mehr ist und geballter und sowas. Aber man kriegt ja trotzdem irgendwie so ein bisschen was mit. Und also hatte ich gedacht, ich möchte gerne Spanisch lernen, aus den vorhin genannten Gründen. Und Miriam hatte eben auch dann Interesse, Spanisch zu lernen. Die hatte kein Spanisch in der Schule, das heißt, das Einzige, wo sie es gelernt hatte, war eben Duolingo. Wir haben auch so einen Einstufungstest gemacht und ich bin dabei A2 gelandet. Könntest du sagen, oh, ist voll wenig oder voll viel. Keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch egal, ist kein Wettbewerb. Miriam hat diesen Einstufungstest auch gemacht und ist auch bei A2 gelandet. Als wir dann da vor Ort waren, wurde kein Einstufungstest mehr gemacht, sondern es ging dann direkt rund. Mhm. Und ich habe selten im Sitzen so geschwitzt. Es ist unfassbar, weil wir waren zu 5 im Kurs. Also, und da ist nicht so mit, ich setze mich mal hinten hin und lass mich mal ein bisschen berieseln, sondern du wirst halt den ganzen Tag mit Spanisch zugeballert. Und da war es auch so, von wegen, hier wird nicht Englisch gesprochen, hier wird nicht Deutsch geredet. Deutsch hat unsere Lehrerin eh nicht gekonnt, aber also so ein bisschen, aber halt Englisch konnte sie natürlich fließend. Und er hat gesagt, nee, machen wir halt nicht so, bis natürlich nur Spanisch lernen und sowas. Deswegen hat er auch die ganze Zeit Spanisch mit uns gesprochen, natürlich in einem gemäßigten deren Tempo, als ich es wahrscheinlich draußen auf der Straße tun würde, aber trotzdem. Und wir sollten dann eben auch auf Spanisch antworten. Und Spanisch verstehen finde ich okay. Finde ich ehrlich gesagt machbar. Einfach weil ich hatte auch viele Jahre Französisch in der Schule und sowas. Und wenn, also was das Komplizierte am Spanischen ist, sind die Konjugationen von Worten, von Verben. Und das ist im Hören halt egal, weil wenn ich halt merke, okay, das ist der Wortstamm, dann weiß ich ja, was du sagen willst. Und wie die Wortendung ist, ist mir dann in dem Moment egal, weil ich verstehe es ja aus dem Zusammenhang. Das selbst zu machen und selbst die richtige Wortendung dann zu benutzen, das ist halt eben schon ein anderes Paar Schuh. Das macht dann schon direkt irgendwie komplizierter. Und ja, wir haben dann da die erste schon rumbekommen und dann waren wir plötzlich nur noch zu 4 im Kurs.
Weil du aufgegeben hast.
Nee, weil Miriam dann mal tief in die Augen geguckt wurde und gesagt hat, möchtest du A1 machen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung, weil ich finde, diese Einstufung zwischen A1, A2 und so weiter, an sich macht die Sinn, aber es ist ein sehr großes Spektrum, weil A2 ist ja von, ich habe A1 gerade bestanden, bis zu, ich bin ja kurz vor B1. Und dazwischen ist ganz schön viel. Ja? Und von uns wurde quasi in diesem Moment verlangt, wir mussten 2 Vergangenheitsformen schon können, um dann die 3. zu lernen. Und Miriam hatte diesen Einstufungstest ja auch so weit geschafft, dass sie in A2 war, kannte diese Vergangenheitsform aber gar nicht, keine von beiden. Weil die am Ende von A1 noch nicht da war. Die wäre am Anfang von A2 gekommen. Aber es wurde quasi schon verlangt, dass du das kannst. Das macht es halt eben komplizierter. Ich kannte sie zum Glück schon, oder ich habe es schon mindestens mal von denen denen gehört. Und so, dass wir eben darauf dann aufbauen konnten. Und Miriam ist dann eben in A1 gegangen und hatte da auch dann sehr viel Spaß. Das war auch dann sehr gut. Diese Sprachschule, die wir da hatten, die bietet diese Kurse jede Woche an. Also du kannst wirklich jede Woche machst du A1, jede Woche kannst du A2 starten. Also die haben jeden Kurs zu jeder Woche und zwar unabhängig davon, wie viele Leute sind. Sobald eine Person da ist, machen sie den Kurs. Also
ja, cool. Ja, dann ist es ja auch perfekt in dem Sinne. Wenn das wahrscheinlich auch so viele Leute sind, die dann auch nur kurz da sind, dann hat man da wahrscheinlich auch so sein System. Ich hatte ja das Gefühl, dass ich so eher eingebaut wurde in diesen Langzeitunterricht von meinen Leuten.
Ja.
Und genau, aber so ist ja dann optimal, wenn man das weiß, dass ja. man da auch hoch und runter stufen kann.
Ja, ja, durchaus. Also ich kann generell die Sprachschule sehr empfehlen. Die war wirklich super. Die LehrerInnen waren top, super nett und aufgeschlossen und sowas. Und ich finde, es macht auch Sinn, dann eben den ganzen Tag da nur auf Spanisch beredet zu werden. Weil sogar Wortserklärung, wenn du sagst, aber das Wort kenne ich nicht, erklärt sie es dir trotzdem auf Spanisch, anstatt es einfach plump zu übersetzen. Und ich finde, dadurch verstehst du es halt eben nochmal besser. Ja?
Ja, total. Also du wirst dauerhaft gezwungen, in dieser Sprache zu bleiben.
Ja.
Und selbst wenn du da dich, also einen Quadratmeter Raum hast, um dich zu bewegen in dieser Sprache, dann nutzt du diesen Quadratmeter halt aus.
Ja. Und das Gute ist, es sind ja alle ungefähr auf ähnlichem Niveau. Das heißt, und es sind auch alles erwachsene Leute, muss man ja auch dazu sagen. Das sind jetzt irgendwie keine Teenager oder sowas mit am Start, sondern das sind alles erwachsene Leute. Das heißt, diese, oh, ich könnte mich irgendwie blamieren, gibt es dann halt auch einfach nicht. Du wirst komplett ins kalte Wasser geworfen. Wie gesagt, ich habe die erste Stunde, ich habe geschwitzt wie nichts Gutes, weil ich einfach so in so einer Situation war ich halt schon lange nicht mehr, dass man irgendwie so on the spot gesetzt wurde und gesagt hat, so, jetzt agiere. Und zwar nicht so ein, oh ja, du hast dich gemeldet, du möchtest was sagen, sondern du wurdest dann einfach gefragt. Die hat dann bei 4, 5 Leuten im Kurs, hat sie nicht gewartet, so, oh, wer möchte das antworten, sondern hat die Frage gestellt. Und dann gesagt, ja, du antwortest.
Jeder jetzt kommt
so.
Mal dran.
Jeder kommt
die
mal dran.
Gruppen, ja, genau, sind halt so klein. Das, ja, bist du aus der Schule auch quasi nicht gewöhnt.
Richtig. Wie gesagt, es ist ein gutes System und die hat das alles sehr nett gemacht und sowas. Ich finde, das kann sehr empfehlen. Und um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, es wird nicht mein letzter Bildungsurlaub gewesen sein. Ob ich das jetzt jedes Jahr mache, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall demnächst wieder, also in den nächsten Jahren auf jeden Fall wieder passieren. Ich habe das Ganze gemacht Mitte Dezember. Also da ich im US-Steuerrecht unterwegs bin, ist mein Job sehr fristengetrieben, aber diese Fristen stehen immer schon fest, weil eben die Steuererklärungen zu gewissen Zeitpunkten abgegeben werden müssen. Und die letzte Frist, die eben so wichtig ist, ist der 15. Dezember. Und dieser 15. Dezember lag im Jahre 2025 auf einem Montag. Am Montag selbst passiert aber auch nichts mehr. Deswegen war es in dem Fall nicht so dramatisch, dass wir in dieser Woche, also von 15. bis 19. den Kurs hatten. Wir selbst waren in Gran Canaria von 13 bis 21. Also wir haben das Wochenende davor und danach halt eben noch mitgenommen, dass wir auch noch ein bisschen Zeit für uns hatten, weil letztendlich so ein Kurs, der geht ja quasi den ganzen Tag. Das heißt, du hast nachmittags nur noch ein paar wenige Stunden für dich und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier klar machen möchten. Bei Bildungsurlaub steckt das Wort Urlaub drin, aber der Fokus ist definitiv auf Bildung.
Absolut. Also ich war vom 18. bis 27. Oktober 24 in Lyon. Das heißt, ich habe auch beim ersten Wochenende hatte ich quasi das komplette Wochenende und beim zweiten Wochenende bin ich dann am Sonntagmittag zurückgeflogen. Mhm. Ich hatte dann genug Zeit, die Stadt zu erkunden. Es war wirklich eine ganz andere Art von Urlaub als halt sonst. Ich hatte 2 Tage, die ich komplett erstmal Tourismusprogramm durchballern konnte. Und dann war es halt so, man hatte bis, ich würde sagen, 3 Uhr, also von 9 bis 3 Uhr hatte ich auf jeden Fall jeden Tag Unterricht. Ich hatte dann auch noch Hausaufgaben.
Mhm, ja, genau. Man hatte auch Hausaufgaben. Auch das war so ein Ding.
Ja.
Ich habe in der Schule ja nicht mal mehr Hausaufgaben gemacht. Das heißt, ich habe jetzt schon ewig unter Tagen keine Hausaufgaben mehr gemacht. Das
musste
ich plötzlich wieder tun.
Aber das Tolle hier war halt, du bist ja eh vor Ort, um die Sprache zu lernen. Das heißt, es macht dir schon auch irgendwie Spaß.
Richtig.
Du suchst dir geile Orte aus, ja, wo du dann sitzt.
Ich habe mehr gemacht, als ich machen musste. Ich war so richtig,
ja, genau,
richtig try-harder, weil du hast gesagt, das sind deine Hausaufgaben. Ich habe gedacht, ja, okay, aber ich mache noch ein bisschen mehr dazu.
Dann sitzt du in einem coolen Café, hast eine mega Aussicht, es ist irgendwie angenehme Stimmung und dann denkst du dir, okay, und jetzt mache ich meine Hausaufgaben.
Ja, gut, wir haben es halt dann im Airbnb gemacht, dann abends, als wir dann von unseren Abendausflügen dann wieder kamen, aber
ich habe auch eine nachts am Schreibtisch.
Ja, das war auch echt so, wir kamen halt irgendwann so um 10:30 oder sowas nach Heim und haben gesagt, ja gut, müssen wir jetzt noch machen, ne, morgen,
ja,
früh, das fällt auf,
sonst wird's peinlich,
nicht gemacht,
genau,
hast, ja. Ich meine, bringt sich auch keiner um, ne, aber trotzdem, man macht es ja freiwillig im Gegensatz zur Schule, deswegen sollte man ja auch entsprechend agieren und da halt möglichst viel mitnehmen, ne. Die Kurse sind nicht günstig, wir haben auch 400 Euro, glaube ich, gezahlt für unseren Kurs, da das ist nichts, wo man jetzt sagen müsste, ja komm, 400 € hopp oder top, ist ja egal. Vor allen Dingen dann auch mal Flug nach Gran Canaria, waren auch nochmal irgendwie 400 € pro Person. Dann die Unterkunft, die hat auch nochmal ein bisschen Geld gekostet. Letztendlich mit Essen und sowas kommt auch nochmal ein bisschen was zustande. Also,
ja, klar. So ein Tausender war weg in der Woche, würde ich behaupten.
Ein Tausender?
So, oder?
Naja.
300 plus Flug, ja, doch, kommt hin
mit Essen. Ja, mehr. Also 400 € pro Person für einen Flug?
Ja, bei mir war es ja ein bisschen günstiger.
Ach, bei dir? Okay, ich dachte, du meinst gerade bei mir. Bei mir war wesentlich mehr weg, ja, okay.
Ja. Ich hatte gebucht oder ich hatte mich angemeldet, dass ich quasi bei einer Gastfamilie unterkommen kann, weil das gibt es halt auch noch, dass manche Schulen das anbieten. Das ist ja Win-Win, man spart einerseits irgendwie Geld, muss sich um nichts so richtig kümmern und hast halt aber auch noch wirklich diese, die Leute vor Ort, mit denen du dann ja auch nochmal weiter lernst, die darauf eingestellt sind, dass das Leute sind, die bei ihnen übernachten, die die Sprache lernen wollen. Deswegen fand ich das eigentlich eine super Sache.
Zahlt man denen dann irgendwie für die Unterkunft was?
Man bezahlt trotzdem, genau.
Naja.
Aber es war deutlich weniger als halt eben ein Hotel.
Ja.
Und ich hatte mich halt aber so kurzfristig angemeldet, dass die so schnell niemanden gefunden haben.
Ja, ist ja auch verständlich.
Ist dann, auch normalerweise völlig in
Ordnung. 6 Wochen, so jetzt 2 ist halt
ja, knapp. Ja, genau. Also es war wirklich super knapp alles. Und dann habe ich aber noch ein Angebot bekommen für ein Studentenwohnheim, weil die Uni in Frankreich scheinbar da gerade... Ich bin mir nicht sicher, also ich war ja Ende Oktober da, aber offensichtlich hatten sie in dem Moment mehrere Räume frei. Die meinten, das wäre kein Problem. Bin ich in so einem Studentenwohnheim untergekommen für die Woche und musste 2 Nächte noch privat irgendwo unterkommen. War voll in Ordnung. Ein bisschen blöd war, die hatten keine Bettwäsche für mich organisiert.
Oh.
Also das war quasi darauf ausgelegt, dass so Langzeitstudenten mit ihrem Zeug da ankommen.
Mhm.
Und dann kam ich da so an und dachte, ah ja, okay, also ich habe jetzt hier so eine Bettdecke und ein Kissen hatte ich, glaube ich, auch, aber eben keine Bezüge. Und die habe ich dann an Tag 2 bekommen. Und dann habe ich aber zum Auszug so eine lange Liste bekommen, was ich alles putzen muss, so wie wenn man eine Wohnung verlassen würde.
Naja.
Und ich dachte, ihr könnt mich mal. Das Ding war super dreckig, als ich ankam. Naja. Ich hinterlasse das besser, als ich es vorgefunden habe.
Mhm.
Das muss reichen. Also, als ob ich jetzt an meinem letzten Tag hier in Lyon noch einen Staubsauger suche. Ich glaube, es hackt.
Ja, doch. Kann man sich schon mal erstmal kaufen, ne?
Nein.
Warum bist du geflogen? Wolltest du nicht mit dem Zug fahren?
Ja, ich wollte mit dem Zug fahren. Ich hatte eigentlich noch Bahn-Bonuspunkte, die wollte ich dafür einsetzen. Und dann hatte ich auch alles schon so, dass ich quasi fertig buchen konnte. Und dann stand da, okay, der Zug ist sehr ausgebucht, Sie müssen einen Sitzplatz reservieren. Und das hat die App nicht hinbekommen, die Buchung, dass ich das auch noch dann mitbuche. Das ging einfach nicht. Also ging nicht mit den Punkten, ging aber auch nicht, wenn ich einfach bezahlen wollte.
Mhm.
Und daran ist es dann gescheitert, dass ich diese Fahrt nicht buchen konnte.
Wie albern.
Hat mich total geärgert. Und
auch nicht auf anderen irgendwie auf dem Rechner,
nein,
statt auf dem Telefon?
Nein. Es ging gar nichts. Und ja, dann ich hatte mich für Lyon entschieden. Ich hätte auch Straßburg nehmen können.
Das wäre ums Eck.
Weil ich dachte, das kriege ich auf jeden Fall organisiert in jeder Form.
Ja, klar.
Die hatten aber keine A1-Kurse in der Woche, was dann am Ende lustig war, genau, weil ich dann auch gar keinen gemacht habe, aber was soll's, andere Geschichte. Jedenfalls ist Lyon geworden und da habe ich dann noch einen günstigen Flug für bekommen.
Ja. Mit was?
Lufthansa war das, okay. Genau. Und gut, dann war ich eben, Freitagabend bin ich geflogen, kam abends um 10 an und dann hatte ich das Maximale an Zeit rausgeholt, was ging. Insofern war ich eigentlich auch dankbar, auch wenn es eigentlich anders geplant war.
Ja, dann erzähl mir, was du da so gemacht hast, abgesehen von den Kursen. Also wir wollen jetzt nicht, wir werden jetzt keine tagesgenaue Aufzählung machen, wer was an, also was du in deiner Woche gemacht hast, was ich in unserer Woche gemacht habe, sondern einfach nur so ein paar quasi honorable Mentions, was wir so in dieser Zeit aus den Städten, beziehungsweise auf der Insel, auf der ich war, so mitbekommen haben.
Ja. Also Lyon war nicht, also natürlich musste ich gucken, welche Stadt hat welchen Kurs wann, aber von den Städten, die zur Auswahl standen, war Lyon bei mir auf jeden Fall ganz weit oben, weil einfach da super viel zu tun ist. Und normalerweise, wenn ich Urlaub mache, ist es ja so, dass ich mir denke, ich möchte Sightseeing möglichst viel erleben und gucke mir aber die Städte vielleicht nicht so intensiv an. Also gehe jetzt nicht in jedes Museum rein zum Beispiel.
Ja,
aber hier, ich bin ja völlig allein gewesen. Das heißt, ich konnte den Tag zu 100% so gestalten, wie ich das wollte. Und dann konnte ich auch dann, wenn ich Bock auf ein Museum hatte, ein Museum mitnehmen.
Wobei du ja auch schon, also du Urlaub allein kennst du ja. Das war jetzt nicht das erste,
genau,
dass du irgendwie allein in der Stadt fährst.
Und ich war aber auch deswegen total gehypt, weil ich wusste, das wird gut, weil ich komme mit mir alleine sehr gut zurecht.
Du bist auch ein guter Typ. Ne?
Genau, ich mag mich einfach. Ich sehe auch gut aus. Und ich war einfach total glücklich in dieser Woche. Und ja, ich bin, also Lyon hat einfach eine coole geografische Lage, ist halt so kurz vor Südfrankreich, also es ist gefühlt ein bisschen wärmer als bei uns und wirkt ein bisschen südlicher, ist einfach eine total hübsche Stadt, die aus ganz vielen unterschiedlichen Stadtteilen besteht. Also wir haben eine, also Vieux-Lyon ist so die Altstadt, die so ein bisschen italienisch aussieht, also ganz viele so pastellfarbene Häuser, die auch eben von, ich glaube, italienischen Architekten aufgebaut wurde. Auf der anderen Seite vom Fluss der Saône ist dann die eigentliche Altstadt, die aber in der Französischen Revolution komplett platt gemacht wurde. Und dann ist die halt so um 1800 neu aufgebaut worden. Das heißt, die sieht überwiegend so aus, wie Paris heute aussieht in der Innenstadt. Dann haben wir so einen Künstlerhügel, der Croix-Rousse. Da waren früher die Seidenweber. Da ist heute super viel mit Street Art. Da gibt es ganz, also steile Treppen. Das ist wirklich auf dem Hügel gebaut. So ein bisschen alternativer. Und dann haben wir auf der anderen Seite von der Altstadt noch die Rhone langfließen. Also Lyon ist quasi so zwischen diesen beiden Flüssen so eingequetscht.
Quasi wie deutsches Eck bei Koblenz ist genau. Halt Lyon hier mit der Saône, der Rhone.
Exakt. Und der eine Fluss fließt sehr, sehr schnell, der andere sehr, sehr langsam. Das heißt, an dem langsamen Fluss ist es so ein bisschen gemütlicher. Da kann man auch wirklich direkt unten am Ufer dran sitzen.
Wer fließt langsam?
Die Saône, weil die kommt nicht aus den Alpen und ist deswegen eben nicht so schnell.
Wo kommt die her?
Aus einem nicht so hohen Gebirge.
Danke, das hilft.
Ja, ich weiß nur, die Rhone kommt halt jedenfalls direkt aus den Alpen. Die ist deutlich schneller unterwegs. Und ich glaube, 2 Tage, bevor ich abgeflogen bin, war da auch richtig fette Flut. Ganz in der Nähe von Lyon, dass da wirklich Städte so, also diese Katastrophenbilder, die man jetzt so leider jedes Jahr ständig im Fernsehen sieht, war ganz in der Nähe auf jeden Fall in Lyon los. Und deswegen meine Mutter dann schon so, du kannst nicht fliegen, das ist viel zu gefährlich. Und ich so, ja okay, aber in Lyon selbst ist halt wirklich gar nichts, aber 10 Kilometer weiter ging halt irgendwie eine Stadt unter.
Das kommt aus Lothringen, also quasi Schwarzwald, da die Ecke, ne?
Ah ja, okay. Ja. Und da, genau, an der Saône kann man eben direkt sitzen und an der Rhone nicht so ganz nah dran. Da ist das, der ist, ja, anders ausgebaut, der Fluss. Ja, was macht man in Lyon? Also grundsätzlich erbaut von den Kelten, von den Römern, dann gab es die Franken. Du hast halt wirklich aus unterschiedlichsten Zeiten tolle Sachen zum Angucken. Also du hast ein römisches Amphitheater und generell tolles römisches Museum. Dann ist da die Brüder Lumière, die quasi die ersten Filme gemacht haben.
Ist das nicht der Typ aus Schön und das Biest?
Genau, ja, genau der. Die sind in Lyon aufgewachsen, haben da die Fabrik der Eltern irgendwie da quasi auf diese Filmproduktion umgestellt. Da war ein super cooles Museum, wo du quasi in deren Geburtshaus bist und du siehst, wie so die Anfänge des Films waren. Kannst die ersten Filme, die jemals gedreht wurden, angucken.
Erster Film, direkt Porno.
Was glaubst du, was der allererste Film war, der gedreht wurde?
Boah, ich glaube, ich wusste das sogar mal. Ich weiß nicht, was irgendwie nicht so völlig banale Aktivität, die da irgendwie gezeigt wird.
Ja, es sind Arbeiter, die aus der Fabrik von der Familie rauskommen.
Ja, genau.
Also einfach Feierabend und viele Männer und Frauen laufen raus.
Ja, ja. Der zweite Film war ein Porno. Das sind die Arbeiter, die dann abends.
Und es hat halt total Spaß gemacht, da sich so an diesen ganzen, also das war ein wirklich super einfache Mittel und du hast dich da so lang gehangelt und konntest das alles so direkt angucken. Er hat viel Spaß gemacht. Dann gab es ein Film-Miniaturmuseum. Da hat irgendwie ein Maskenbildner, der bei Hollywood-Produktion dabei war, dann sein Wissen geteilt, hat quasi Maskenteile oder irgendwelche Kostüme da nochmal ausgestellt, die er teilweise im Privatbesitz hatte oder selbst nochmal nachgebaut hat. Das waren so Sachen wie Star Wars, Fluch der Karibik, Buffy, hat mich total gefreut.
Aber wieso Miniatur?
Miniatur, weil die auch so, früher hat man ja manche Filme auch so gedreht, dass man irgendwie Miniaturräume nachgebaut hat und so.
Okay, ja, ja.
Also du konntest so kleine.
Okay, ich war gerade nämlich beim Miniatur Wunderland, so wie in Hamburg und habe gedacht, so, hey, sieht man jetzt die Filme in ganz klein oder was, mit ganz kleinen Personen?
Nee, du konntest einfach sehr schön gestaltete kleine Räume sehen.
Ja, okay, klar. Ja. Okay, haben sie ja auch bei Lord of the Rings natürlich auch auf 12 gedreht und hatten da ja auch ganz, ganz viel in die Richtung.
Ja, und das war total lustig. Also es war auch irgendwie trashig. Es hat irgendwie billig gewirkt, aber dann war es, also es war sehr zu empfehlen trotzdem. Dann war ich, was habe ich noch gemacht? Also ich habe sehr viel gegessen. Lyon ist auch bekannt für verschiedenste Gerichte. Da gibt es in diesem Vieux Lyon, diesem italienisch angehauchten Stadtteil, da gibt es so ein Restaurant nach dem anderen und die sind alle total gemütlich. Da hatte ich eine sehr lustige Begegnung. Ich war ja, wie gesagt, die meiste Zeit alleine unterwegs. Und dann habe ich mich einmal abends in ein Restaurant gesetzt und es gab noch genau einen freien Tisch. Und dann dachte ich, ja, mal gucken, was ich so links und rechts für Gespräche aufschnappe. Habe noch, lauf auf das Pärchen zu und höre, die reden im tiefsten Bayerisch. Und ich dachte, oh nee, da habe ich jetzt ja wirklich gar keinen Bock drauf. Ich bin hier in Frankreich und keine Ahnung. Und habe mich so ein bisschen geärgert, weil die auch so laut geredet haben. Und dann haben die sich mitten im Gespräch irgendwie zu mir umgedreht, weil die dann, also in ihrem Gespräch, und weil sie gemerkt haben, dass ich nicht so souverän bestellen konnte. Und dann haben sie rausgefunden, dass ich eben nicht aus Frankreich bin. Habe ich dann gefragt, na, bist du Deutscher? Und dann.
Und du hast einfach auf Mandarin geantwortet. Ja, genau.
Da hat er dann, okay, ich bin aufgefallen. Und dann haben sie halt rausgefunden, ich komme aus Frankfurt. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann war das ein total netter Abend. Und die hätten eigentlich ein Geschäftsessen gehabt. Aber die französische Kundin hat so im letzten Moment abgesagt. Und dann meinten sie, jetzt eine komische Frage, aber dürfen wir dich zum Essen einladen? Und ich so, ja, aber warum?
Naja, damit sie von den Steuern absetzen
können. Exakt, sie wollten gerne eine Rechnung haben, auf dem drei Hauptgerichte drauf waren. Ja. Und dann war es halt am Ende ein super lustiger Abend und ich bin kostenlos rausgekommen. Also
nimmt man mit.
Ja, hat total Spaß gemacht. Sich, ne? Und
Bewirtungsbeleg am Arsch.
Ja, ich habe generell, also ich bin dann mit Leuten aus meiner Sprachschule auch mal unterwegs gewesen. Ich bin auch so mit Leuten ins Gespräch gekommen und ich hatte eigentlich nie Langeweile. Wenn ich Bock hatte, mit irgendwem was zu machen, habe ich das gemacht und ansonsten halt nicht.
Das war bei uns auch voll cool. Wie gesagt, wir waren nur 5 Leute im Kurs und einer davon war ein Brite aus London, der Josh hieß er, so. Und der schien mir von Anfang an einfach wie ein cooler, stabiler Typ. Einfach ein richtig netter Atze. So.
Josh klingt schon so.
Seine Eltern kommen beide aus Hongkong. Er selbst, glaube ich, ist auch sogar in Hongkong geboren, aber lebt schon ewig und 3 Tage in London und hat auch einen hart britischen Akzent. Also da zieht es mir irgendwann die Schuhe aus. Also es ist schon, also manchmal fand ich's tough, aber vor allem, weil ich halt auf der Arbeit immer nur mit verschiedenen amerikanischen Akzenten zu tun habe, ist dieses Londoner Britisch dann schon auch teilweise tough. Naja, anyway. Jedenfalls mit dem, habe ich am ersten Tag, habe ich direkt schon mit ihm so ein bisschen gebondet und dann im Laufe des Tages hat uns unsere Lehrerin gefragt, jo, was habt ihr heute Nachmittag eigentlich noch so vor? Und der so, ach, ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nichts geplant. Und ich so, ja, wir wollen das und das machen. Der so, ja, cool, dann möchtet ihr auch. Und ich so, ganz ehrlich, willst du auch mitkommen? Wir haben ein Auto, oder? Wir können ja auch mitnehmen. Weil wir haben uns da ein Auto gemietet in der Zeit. Das ist halt wesentlich einfacher, weil sonst ist man so an diesen einen Ort in Las Palmas, wo halt die Sprachschule war, gebunden, aber man möchte auch noch irgendwie in die Natur, man möchte auch noch unten nach Playa del Inglés und Maspalomas und sowas. Deswegen hatten wir halt ein Auto gemietet, einen kleinen A1. Das war dann ganz praktisch. Und der so, ja klar, voll gerne. Und dann haben wir insgesamt von diesen 5 Tagen, die wir gemeinsam hatten, das hätte ich 3 Abende auch komplett miteinander verbracht. Also die haben wir dann quasi den ganzen Tag miteinander verbracht, weil tagsüber in der Schule und dann nachmittags haben wir entsprechend noch Ausflüge gemeinsam gemacht. Und das war wirklich schön. Also cooler Typ. Wir haben auch die Nummern ausgetauscht und sowas. Er wird dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach sogar mal nach Frankfurt kommen, weil er beruflich hier was hat. Und habe ich gesagt so, yo, oder nee, gar nicht beruflich, sondern weil er irgendwie hobbymäßig hier irgendwas hat. Und dann habe ich gesagt, yo, wenn du sagst Bescheid, kannst gerne bei uns pennen. Ne? Wir haben ein Gästezimmer, daran soll es nicht scheitern. Habe ich gesagt, yo, gleiches gilt für London. Deswegen, lustigerweise, wir werden dieses Jahr in London sein, aber nur am Flughafen und fahren dann direkt los. Das zählt nicht. Ja, deswegen okay. Sagen wir ihm da dann nicht Bescheid. Hey, wir sind in London schon weg. Das machen wir dann nicht. Aber wir sind so, wahrscheinlich sind wir auch nächstes Jahr wieder in UK. Also wir sind da eh häufiger mal. Deswegen.
Am Ende trifft euch am Flughafen, sein Herz ist gebrochen, weil er eben.
Ich glaube, ich könnte ihm das erklären. Ja. Ich glaube, ich könnte ihm vielleicht sogar auf Spanisch erklären.
Dann wäre es wieder gut, ja.
Ja. Nee, das war jedenfalls ein cooler Typ und deswegen ist es ja richtig, wenn du schon irgendwie den ganzen Tag so miteinander verbringst und irgendwie gut miteinander bondest, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das noch gemeinsam dann noch die Abende zu verbringen. Wir waren zum Beispiel bei einem Krater, wo eine kleine Wanderung lang geht, beim Pico de Bandama. Grundsätzlich Gran Canaria bietet sich so an für kleinere Wanderungen. Der Pico de Bandama ist halt, wie gesagt, ein Vulkankrater, wo du halt außen rumlaufen kannst. Das geht so ein bisschen hoch und runter. Man hat die ganze Zeit einen schönen Blick in den gerade rein und auch quasi an den Seiten. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz schmaler Grat, auf dem man da läuft, sondern man hat immer noch Platz. Also kannst jetzt ja drauf nicht tanzen, aber man braucht auch nicht irgendwie die ganze Zeit Angst haben, dass man da runterfällt. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Interessanterweise war es so, am allerersten Tag, also am Sonntag noch, als Miriam und ich noch alleine da waren, weil wir noch nicht in der Sprachschule waren, sind wir halt auch so in die Berge gefahren, weil Gran Canaria ist, ne, aus einem Vulkan entstanden und das heißt, du hast halt in der Mitte halt einen relativ hohen, relativ steilen, hohen Berg und haben wir gedacht, jo, da gibt's eine schöne Aussicht, wollen wir da hingehen. Und ich sag mal so, die schöne Aussicht war einfach überhaupt nicht vorhanden, denn es hat geschneit und es lag alles voller Schnee da oben, es war sackvoll. Da waren so viele Leute, die einfach alle da waren, weil es einfach sehr, sehr selten vorkommt, dass es auf Gran Canaria schneit, dass sie alle halt da hingegangen sind und haben gesagt, oh, touch snow.
Schnee.
So.
Und aber das war eher schon so zwei Flocken und
ey, es war richtig hoch Schnee da.
Ja?
Okay. Ja, also man, also es ist nicht so, als ob wir da eingeschneit gewesen wären oder sowas, aber es war auch arschkalt. Also halt, ne, for obvious reasons, weil da halt auch Schnee lag. Und deswegen haben wir gedacht, ja, also darauf war ich jetzt nicht eingestellt.
Kurze Hose, Turnschuhe.
Also quasi, ne, also lange Hose schon, aber jetzt, ich hatte jetzt keine dicke Jacke dabei. Mhm. Ne? Deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann nicht und sind dann weiter Richtung Süden gefahren. Richtung Maspalomas entsprechend und Gran Canaria wird auch so irgendwie der Kontinent als Insel genannt, weil er so viele verschiedene Klimazonen hat. Also wir hatten wirklich drei verschiedene Klimazonen an dem Tag. Nur Norden irgendwie so gemäßigt, in der Mitte war es halt irgendwie so sibirisch und unten war dann wieder so mediterran, weil als wir dann...
Warmes à la Playa.
Ja, ist echt so. Playa de Glace war wirklich über 20 Grad und wir sind im T-Shirt rumgelaufen. Mhm. Weißt du, und in der Mitte auf dem Berg haben wir uns wirklich einen abgefroren mit Jacke komplett zu und oh, lass mal schon wieder schnell zurück ins Auto gehen. Ja, und dann waren wir eben noch bei Playa de Glace. Da unten gibt es dann entsprechend schöne Dünen, auch Dünenlandschaften, wo man langlaufen kann. Das war auch sehr angenehm. Und was bei Playa del Inglés auch noch hervorzuheben ist, es gibt dort eine Bäckerei. Diese Bäckerei heißt Juicy. Juicy nicht wie saftig, sondern wie die Verniedlichungsform von Giuseppe auf Italienisch, weil das wird von zwei Italienern betrieben. Also G-I-U-S-Y. Und das ist eine vegan-freundliche Bäckerei, wie es da bei steht, wie man es online findet. Turns out, wir gehen da hin und sagen, hallo, was ist denn hier vegan? Und ich so, alles. Wir so, what? Alles? Die so, ja, wir sind auch Veganer, wir machen hier nur veganes Zeug. Und das Eis, alles. Oh Gott, ich bin im Himmel. Wir waren ja eine Woche da, wir waren zwei Tage, an zwei Tagen waren wir in Playa del Inglés, wir haben da viermal gegessen. Das ist aber der beste Ort, einfach beste Bäckerei, weil es nicht nur eine Bäckerei ist, also mit Süßspeisen, sondern die haben dann auch eben noch Burger und Sandwiches und sowas und Bagels und bla, sodass man eben auch da normale Mahlzeiten zu sich nehmen kann und das haben wir dann halt auch entsprechend mitgenommen. Also ja, Bakery Juicy kann ich wirklich jedem und jedem ans Herz legen, die da in Playa del Inglés sind. Man kann da einfach alles bedenkenlos essen und alles schmeckt sehr, sehr lecker.
Ja, schön. wo habt ihr generell gewohnt? Also in Las Palmas, oder wie?
In Las Palmas, genau. Ein bisschen so im Süden der Stadt. Das heißt, wir sind jeden Morgen ungefähr 15 bis 20 Minuten zur Sprachschule gelaufen. Also irgendwie knapp über einen Kilometer war das, aber es ist auch nicht dramatisch. Ne?
Ist ja ein guter Start in morgen, ne?
Ja, genau. Das Wetter hätte wirklich besser sein können. Also es hat an vielen Tagen, gerade im Norden, gerade in Las Palmas, hat es an vielen Tagen geregnet. Und wir haben auch mit der Lehrerin darüber gesprochen. So ist das normal. Und die so, tatsächlich nicht, aber es ist sehr gut, dass es so ist, weil es hat zu lange davor einfach gar nicht geregnet. Also das war schon harte Dürre und sowas, deswegen war es mal wieder ganz gut, dass da mal was runterkam. Dass es jetzt zwingend eine Woche da war, wo wir da waren, ja gut, sei es halt so. Ne? Es sind halt ab und zu mal ein bisschen nass geworden, aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Wir hatten Schirme dabei und Regenjacken und sowas, war okay.
Ja, schön. Ich hatte, glaube ich, ziemlich gutes Wetter. Also ich bin irgendwie in Frankfurt im Regen gestartet und hatte dann irgendwie eine Woche 15 bis 20 Grad und Sonnenschein.
Ja, nice.
Ich hatte einen Abend mit Regen, das war auch okay, da war ich eh müde und bin dann früh nach Hause gegangen. Und das letzte Wochenende habe ich an den Alpen verbracht. Und da bin ich dann nach Grenoble weitergefahren und da war relativ viel Regen, was schade war, weil ich war mit einem Kumpel von einem Freund von mir, der in Grenoble wohnt, war ich wandern und da, ja, war die Sicht nicht so arg gut, aber wir konnten trotzdem eine Wanderung machen, aber es war ein bisschen gruselig, weil dann, als wir gerade auf dem Gipfel waren, kam dann so eine fette Nebelwand, also wir waren da mitten in der Wolke und also ich sag mal, wir sind gerade noch so runtergekommen, aber wir wussten, da war halt noch so ein junger Typ mit seiner Mutter und die Mutter sah nicht so ganz gut zu Fuß aus. Und da dachten wir dann schon so, also da haben wir immer geguckt, dass wir die noch so grob sehen, dass falls was wäre, wir denen helfen könnten. Und die haben sich ziemlich abgemüht. Ja, Und mein letzter Tag in Grenoble ist dann auch im Regen versunken.
Ja,
das war auch schade. Aber naja.
Wie bist du von da aus dann wieder heimgekommen?
Da fährt ein Zug. Und
das heißt, du bist nur hingeflogen, zurück, dann doch mit dem Zug gefahren?
Nee, ich bin nach Grenoble mit dem Zug und dann von da aus mit dem Bus zum Flughafen zurück und dann wieder geflogen.
Also von Grenoble nach Lyon zurück?
Genau, aber ja, direkt zum Flughafen. Also der Flughafen liegt zwischen den beiden Städten. Hat gut gepasst.
Okay, ja. So ist es gar nicht so weit auseinander, oder was?
Nee, das ist voll nah. Also ich weiß nicht, vielleicht waren es 1,5 Stunden mit der Bahn. Und also du siehst von Lyon aus, wenn du...
Siehst du Grenoble.
Du siehst die Alpen, also du siehst den Mont Blanc. Und das war echt schön. Ja,
riesengroß und genau. Du siehst einfach genau östlich, ne?
Ja, also du warst da so in der Abendstimmung und dann geht da die Sonne schön unter und du hast so den tollen Blick auf die Alpen.
Ja.
Ja.
Sehr nett. Was bei mir noch eine schöne Erfahrung war, ist, dass wir, als wir in Gran Canaria waren, hat mich am ersten Abend meine Schwester angeschrieben mit, hat eine Story weitergeleitet auf Instagram und gesagt, ey, Leo ist auch da. Und ich so, what? So, okay, krass.
Wer ist Leo?
Ist ein alter Schulfreund von mir. Wir sind damals zusammen zur Schule gegangen. Mhm. Und also er war in der Parallelklasse, aber in der Oberstufe wird das ja alles gemischt. Und dadurch waren wir dann befreundet. Wir hatten damals auch einen Podcast zusammen. hatten wir echt, ja. Ist 2012 rum um den Dreh musste das gewesen sein. Wird mal 2010 Abi gemacht. Ja, vielleicht auch 2011 sogar. Irgendwie sowas. Also Abi rum und kurz danach haben wir das irgendwie gemacht. Und irgendwann haben wir es aus den Augen verloren. Er ist dann weggezogen und nach Köln und dann auch woanders. Er war nochmal in Mainz gelebt und sowas. Ich habe ihn, glaube ich, 2017 oder 2018 mal das letzte Mal gesehen. Er war tatsächlich auch hier bei LaBroad schon mal zu Gast. Ich glaube Folge 4 oder sowas, also auch schon lang her, ne? Hat er damals über Australien geredet, weil er da ein Work and Travel gemacht hat. Und ich mochte Leo aber immer schon. Er ist einfach ein cooler Typ und deswegen habe ich ihn damals einfach mal angeschrieben, als wir dann beide da waren und gesagt, ey, ich habe gesehen, du bist, also ich hatte seine Nummer ja noch von früher, ne? Habe einfach mal bei iMessage geschrieben und gesagt, ey, ich habe gesehen, du bist auch in Gran Canaria. Wir auch. Wir sind bis Sonntag da. Hast du Bock, was zu machen? Und dann hat er geschrieben so, hey, voll cool. Total gerne. Meine Reisebegleitung fliegt am Freitag wieder zurück. Ich bin auch noch bis Sonntag da. Am Samstag habe ich noch überhaupt nichts geplant.
Tipptopp.
Und dann haben wir uns einfach den kompletten Samstag dann zusammen verbracht. Wir haben ihn dann abgeholt. Er war bei Playa del Inglés und haben ihn dort eingesammelt dann mit dem Auto. Ich glaube morgens um 11 oder sowas. Also wir haben da noch bei Bakery Juicy natürlich gefrühstückt. So ne, geile Pancakes und sowas. Und haben ihn eingesammelt und haben den ganzen Tag dann zusammen verbracht. Und abends so gegen 9 oder sowas haben wir ihn dann wieder dann abgesetzt. Und es war von Anfang bis Ende einfach eine super wholesome Experience. Leo einfach bester Mann. Es war so schön den ganzen Tag. Hat er auch gesagt, dass es echt Spaß gemacht hat. Weil es hätte auch irgendwie awkward werden können, weil wir es echt schon lange nicht mehr gesehen haben. Ne? Ich wusste, was er so beruflich macht und sowas, einfach.
Weil er euch auf LinkedIn folgt.
Nee, also wahrscheinlich sogar schon, aber man kriegt es halt durch Social Media halt mehr mit. Ihr kennt ja vielleicht den Funk-Account bei Instagram.
Ach ja.
@Funk.
Okay.
Leo hat den gegründet und mittlerweile hat Leo ein eigenes Unternehmen, er ist CEO von diesem Unternehmen, hat mittlerweile, ich glaube, 13 Mitarbeitende und die machen halt Social Media für diverse Sachen, unter anderem eben auch für Funk und auch noch für ein paar andere Kunden und sowas, also ist so im Medienbereich aktiv und läuft bei ihm richtig gut und einfach ein cooler Typ, so, ne? Und wie gesagt, hätte auch total awkward werden können, weil man sich so lange schon nicht mehr gesehen hatte, aber wir haben von Anfang bis Ende eigentlich durchgeredet und uns einfach super gut verstanden, also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Am Sonntag haben wir es dann auch nochmal am Flughafen gesehen, auch bewusst. Das war nicht so, hey, da bist du ja schon wieder, sondern wir sind ungefähr zur gleichen Zeit geflogen. Er wohnt mittlerweile in Leipzig und hatte deswegen auch einen Flug von Gran Canaria nach Leipzig. Deswegen ist er, glaube ich, irgendwie eine Stunde vor uns geflogen, aber wir waren trotzdem irgendwie so grob zur ähnlichen Zeit da und haben uns dann eben auch nochmal da getroffen. Das war jedenfalls toll. Gemeinsam waren wir in Puerto de Mogán. Das ist so eine kleine Hafenstadt, wie man am Namen erkennt. Und wurde total gehypt im Vorfeld. Wir selbst waren ja zum ersten Mal auf Gran Canaria und wussten deswegen nichts, was uns so erwartet. Und haben halt mit diversen Leuten gesprochen und ganz viele Leute haben uns gesagt, ey, Puerto de Mogán, super schön, das ist total toll. Klein Venedig wird das auch genannt, weil die halt so ein bisschen Wasser
Kanälchen da rumfließen
haben. So ein paar kleine Kanälchen. Und total toll. Und ich finde es immer problematisch, wenn so eine Stadt so gehypt wird oder wenn irgendwas so gehypt wird, weil du hast dann totale Vorstellung, wie krass das dann sein muss. Und dann kommst du hin und denkst so, ja, es ist halt okay. Also es ist nicht pottenhässlich, ist auch ganz hübsch, aber es wird dem halt nie gerecht, wenn du sowas sagst.
Ja, okay. Das heißt, ihr wart enttäuscht oder habt ihr es trotzdem genossen?
Nee, wie gesagt, also enttäuscht jetzt nicht. Also ist man... Es war eine schöne Stadt, keine Frage. Kann man sich angucken, ist ganz nett. Wir waren da auch essen, sind dann irgendwann von da aus weitergefahren, haben dann woanders eine kleine Wanderung gemacht und so, bei so einer Staumauer. Also man kriegt auch da in der Gegend den Tag gut rum. Aber Puerto de Mogán ist jetzt nichts da, wo ich sagen müsste, nur dafür müsst ihr nach Gran Canaria. Das stimmt nicht. Man müsste nur für Bakery Juicy nach Gran Canaria. Das, wenn man das beides miteinander verbinden kann, dann ist das okay.
Dann wird ein Schuh draus. Okay.
So ist es.
Ja, Lyon würde ich jedem sofort empfehlen. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass, das ist mir so vor Ort aufgefallen, es gibt nicht so diese eine Sehenswürdigkeit, wo man denkt, oh, deswegen müsste man da hinkommen. Mhm. Es ist wirklich einfach, die gesamte Stadt ist schön, alles, was dazugehört, hat mir total gut gefallen und ich würde gerne da noch öfters Zeit verbringen, die dann, ja, einfach entspannt ist. Ich hatte das Gefühl, es war viel wie in Paris. Oder es hat mich viel daran erinnert, die haben auch wie so einen kleinen Eiffelturm, die haben halt diesen Künstlerviertel, dieses Künstlerviertel auf dem Hügel mit einer Kathedrale drauf und einfach so ein paar Sachen, wo man denkt, ah ja, das kenne ich, aber irgendwie anders, nur halt mit viel weniger Menschen und irgendwie einfach gemütlicher. Und dadurch, dass ich da jetzt diese tolle Woche verbracht habe, wird mir, glaube ich, Lyon immer in guter Erinnerung bleiben. Ein paar Orte sind mir auch noch eingefallen, die wollte ich noch droppen.
Ja,
klar. Das Musée des Confluences, das ist da, das wo die...
Confluences Museum.
Genau, da, wo die beiden Flüsse zusammenfließen nämlich.
Confluences, ne, ist vom...
Und da ist quasi ein Naturkundemuseum, so ein bisschen wie das Senckenberg in Frankfurt. Also die haben da Dino-Skelette oder generell Skelette und die hatten halt...
Was ist generell Skelette? Also
Wal, ein riesiger Wal hängt da rum.
Also so eine Katze. So,
genau. Hier ist eine Katze. Ja, nein, das nicht. Und aber auch zu jeder naturwissenschaftlichen Disziplin quasi so ein großer Raum oder irgendwie eine Ausstellung. Es gab eine große Ausstellung zu Seuchen, die war so Corona-mäßig inspiriert, so wie verbreiten sich Krankheiten über die Welt. Fand ich total spannend, war mega spannend.
Ja.
Und das Museum, das war ziemlich überlaufen, weil auch in Frankreich gerade Schulferien waren, das heißt, da waren unzählige Familien mit ihren Kindern.
Ja.
Fair.
Eintrittspreis irgendwie human oder?
Ja, ich erinnere mich gerade nicht mehr ganz, was ich wo bezahlt habe. Das wäre nämlich auch noch eine Sache, die ich droppen müsste. Es gibt die Lyon-Card. Da kannst du dann für 2, 3, 4, 5 Tage dir eben so eine Touristenkarte holen. Die lohnt sich auf jeden Fall, wenn man eben mehrere Museen mitnimmt. Die Öffis sind mit drin. Es gibt so eine Standseilbahn, die hochfährt auf diesen zu dieser Kathedrale, wo man dann auch den Mont Blanc aussieht. Die ist da mehrfach mit drin und ich glaube, das Museum habe ich aber nicht als Teil der Karte.
Ja, es kostet aber auch nur 12
ja.
Euro. Also ich meine, das kriegt man gerade noch so hin.
Genau, aber die ganzen Museen waren da prinzipiell drin und das hat sich ziemlich gelohnt, diese Karte sich zu holen. Dann war ich im Musée des Beaux-Arts. Das ist quasi so das Kunstmuseum, also quasi der Louvre und nur mit so viel Pyramide, weniger Menschen.
Auch eine Mona Lisa, ne?
Genau. Nee, also da waren wirklich so, also Van Gogh und Lukas Cranach und
Lukas
Monet
Cranach,
und
der
so.
Ältere.
Von diesen ganzen berühmten Künstlern waren da halt auch Bilder, nur du stehst dann halt alleine davor. Das ist einfach
Lukas Cranach
schon sehr schön.
Gemacht.
Das so Mittelalter.
Ja, den Namen kenne ich, das ist nicht die Frage, aber trotzdem, Lukas Cranach der Ältere, was hat er denn so gemalt? Zum Beispiel.
Guck mal, das berühmte
Martin Luther zum Beispiel.
Bild,
das berühmte
genau.
Martin Luther-Bild, das kennt man noch zum Beispiel, ja.
Ja. Das Museum fand ich auch richtig cool. Da gab es auch so eine ägyptische Ausstellung. Also gut, auch so viel Kunst aus der Welt, was die Franzosen halt so alles eingesagt haben. Aber
ja, das ist auch wieder, look at all the stuff we stole.
Ja.
Wie das British Museum.
Aber man freut sich ja trotzdem, wenn man es sehen darf.
Ja, vielleicht kann man es auch irgendwann wieder zurückbringen.
Da könnte man drüber reden.
Ja.
Und dann gibt es noch eben diese Kathedrale, die ich eben schon erwähnt habe. Die sieht aus wie ein Elefant, der auf dem Rücken liegt. Und seitdem ich das im Reiseführer gelesen habe, habe ich es immer gesehen und fand es sehr lustig. Und ja, das waren noch so meine Highlights in Lyon. Es gibt einen ganz großen Garten mit kostenlosem botanischen Garten und Zoo. Der Park war auch sehr, sehr schön. Und genau, Andreas hat das Bild gefunden. Und siehst du den Elefanten?
Ja, hier sind die Beine.
Ja, Genau, und was auch noch toll war, war, ich konnte eine kleine Schifffahrt machen, weil die war auch noch in der Lyokard mit drin. Theoretisch hätte es mehrere zur Auswahl gegeben, aber sie haben sich dann für die entschieden auf dem Fluss, der nicht gerade hochwassergefährdet ist.
Das ist vielleicht ganz sinnvoll, ja.
Ja, aber ich war froh, dass ich da einen Platz drauf bekommen habe und dann war alles gut. Mhm. Ansonsten, in der Innenstadt gab es noch viel zu entdecken. Es gab, es gibt so eine japanische Straße und da wir auch ein paar Japanerinnen in den Kursen hatten und eine aus der Sprachschule Japanisch konnte, haben wir da so ein paar Läden abgeklappert. Also so die größte Expat-Japaner-Gemeinde in Frankreich lebt scheinbar in Lyon.
Okay, ja cool. Und so in Deutschland ist es, glaube ich, in Düsseldorf, oder?
Ja,
Düsseldorf
hat recht genau. Große japanische Gemeinde. Genau, so klein Tokio.
Ja, genau.
Und in der ganzen Stadt verteilt kannst du so kleine Super Mario-Figuren oder Pokémons auf den Gebäuden finden. Das macht nice. Super Spaß, wenn du da durchläufst. Und
Klein Akihabara quasi, ne?
Was?
Klein Akihabara.
Ach, was ist das?
Akihabara ist ein Stadtteil in Tokio, wo, wo halt die ganze Tech-Branche ist und da super viel mit Nintendo und bla findet.
Ja. Also, ja, und das halt aber auf schönen französischen Häusern in irgendwelchen Statuen oder in irgendwelchen schönen Häuserecken reingekritzelt oder so Pixelkunst.
Mhm. Ja, nice.
Dann waren wir noch an einem Abend auf der Oper, ist eine Bar und dann sitzt du so, also die Oper ist halt auch so ein tolles Gebäude, wie in Frankfurt die alte Oper von außen, einfach sehr hübsch mit vielen Statuen drauf und zwischen diesen Statuen ist dann eine Bar und dann guckst du über die Stadt und genießt deine Cocktails mit den ganzen Sprachschülern und das war auch ein super schöner Abend. Ja, das waren meine Highlights und es gibt noch ein paar sehr, sehr riesige Wandgemälde, die, das eine zeigt so die Geschichte von Lyon, so die berühmtesten Personen, die aus der Stadt kommen, die eine ganze Menge sind. Also zum Beispiel der kleine Prinz, der Autor.
Antoine de Saint-Exupéry.
Sehr gut. So heißt auch der Flughafen. Der kommt aus Lyon. Dann gibt es Kaiser, einen römischen Kaiser, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Also auf jeden Fall aus verschiedensten Epochen irgendwelche berühmten Leute, die dann da auf diesem riesigen Wandgemälde dargestellt sind. Und es gibt einfach super viel zu entdecken. Die Stadt ist total schön. Fahrt alle nach Lyon.
Sehr und macht Spaß. Sehr schön. Was bei uns noch ein bisschen ein Lowlight war, war die Stadt Terror. Die liegt auch im Inneren der Insel, also auch Richtung Berge. Man muss also auch ein bisschen hochfahren, um da hinzukommen. Und das Schöne an Terror ist, da gibt es an jedem Sonntag gibt es einen Markt. Oh toll, wir sind ja an zwei Sonntagen da. Lass uns am ersten Sonntag direkt dahin fahren. Da ist ja dieser schöne Markt. Gut, findet an jedem Sternchen Sonntag statt, nämlich außer es hat davor geregnet. Dann findet der Markt einfach nicht statt, wegen Schade. Des Wetters. Also es gab wohl Wind und es gab, also man muss dazu sagen, es gab extrem starken Wind. Das war der ruckeligste Flug, auf dem ich jemals war. Und das war schon, also es war nie gefährlich, es ist immer noch ein Flugzeug. Aber es war auf jeden Fall
unangenehm.
Unangenehm, ja. Vor allen Dingen, weil wir ja auch, also um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen, als wir hingeflogen sind, Flugzeit normalerweise 4 Stunden. Bei uns war es über 6 Stunden. Aber einfach nur daran, dass er da lag, wir saßen im Flugzeug und dann hat er gesagt, jo, wir haben gerade keinen Slot bekommen zum Landen, wegen starken Winds. Wir kriegen den frühesten Slot, den wir bekommen haben, ist in 2 Stunden. Dürfen wir raus? Nein. Es könnte sein, dass es doch davor nochmal irgendwie losgeht. Deswegen dürfen wir das Flugzeug nicht verlassen. Und deswegen saßen wir einfach, und es war eine A320. Weißt du? Bei der A320 ist es so, der Abstand zwischen meinem Sitz und dem Vordermann ist ungefähr die Länge meines Oberschenkelknochens. Und deswegen saß man da halt statt 4 Stunden auch noch 6 Stunden drin. Also es war echt unangenehm. Und der Flug, also die Landung, wie gesagt, das war schon windig dann, ne? Aber gut, passiert. Jedenfalls, das führte halt dazu, dass am Sonntag dieser Markt dort nicht stattgefunden hat. Gut, dachten wir uns, wir sind ja nochmal einen Sonntag da, nämlich die Woche drauf, dann gehen wir dann dahin. Ja, dieser Markt, der online so gehypt wird, so wegen, oh, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Er ist halt so ein paar Stände, wo es überall was zu essen gibt, was nicht vegan ist. Und da gab es noch so ein bisschen Tinne von Tant. Aber das war jetzt nichts, wo man sagen müsste, oh wow, das lohnt sich wirklich, dahin zu gehen. Deswegen waren wir da, haben uns das angeguckt, haben festgestellt, das ist großer Quatsch. Und dann sind wir woanders hingefahren und waren dann noch eine Runde spazieren, beziehungsweise, also ist immer die Frage, wo man die Grenze zwischen kurzer Wanderung und Spaziergang, aber irgendwie ein paar Kilometer sind wir halt rumgelaufen, bevor wir dann am Sonntag zum Flughafen gegangen sind. Also Terror hat eine schöne Kirche, das muss ich sagen, also die Kirche da, die sieht ganz nett aus, die kann man auch mal sehen, aber wegen des Markts muss man da nicht hingehen.
Ja, okay, vielleicht ist da irgendwie auch so die Erwartungshaltung anders? Ne? Andere Leute sitzen da eine Woche am Strand und denken sich, oh, heute machen wir mal einen Ausflug. Und dann fahren die zu dem Markt und denken sich, toll, war mal heute nicht Sand.
Ja, das kann auch sein.
Vielleicht sind einfach, genau, die Grundvoraussetzungen
heute andere. Heute mal nicht Sand, ja.
Mhm. Ja.
Ansonsten kann ich auch sagen, Gran Canaria hat einen botanischen Garten, der ist nicht der Rede wert. Also ich war schon in diversen botanischen Gärten, einfach weil wir das immer ganz gerne machen, wenn wir in so einer Stadt sind und wenn wir da irgendwie länger sind, denken wir so, ja, botanischer Garten, voll schön, Pflanzen angucken, kann man immer mal, nur sind auch ein paar Tierchen immer. Aber der in Gran Canaria war vielleicht auch deswegen nicht so schön, weil es halt sehr neblig war, also man war sehr viel in der Wolke, weil theoretisch geht der auch so ein bisschen bergauf, also du hast quasi mehrere Level von diesem Garten und auf den überen Ebenen solltest du eigentlich einen schönen Blick haben, der fiel bei uns halt aus, weil du hast halt immer nur so halt wenige hundert Meter weit gesehen, wegen der Wolken halt. Hm. Und deswegen war das dann vielleicht auch noch was so ein bisschen dann das Ganze vermiest hat, aber botanischer Garten, ja, kann man auch mal mitnehmen, wenn man irgendwie noch Zeit hat.
So wie ich in Lyon, und der war schön.
Ja.
Mhm.
Und das letzte, eine Sache noch, eine letzte Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, normalerweise ging der Sprachkurs quasi den ganzen Tag, ne? Also irgendwie morgens um 9 ging es los und halt eben bis zum Nachmittag. Am Freitag war das anders. Am Freitag haben wir uns nämlich nicht ganz normal im Klassenraum getroffen, sondern bei Las Canteras, also das ist im Nordosten der Stadt, da ist so... so eine Strandpromenade, die da lang geht. Und da haben wir eine Exkursion gemacht. Und diese Exkursion lief dann darauf hinaus, dass wir in unseren Gruppen, je nachdem, welches Sprachniveau wir hatten, einen Aufgabenzettel bekommen haben, mit Sachen, die wir halt entsprechend herausfinden sollten. Also zum Beispiel so, ey, auf dem Weg hier, den du gleich langlaufen wirst, da sind so ein paar Skulpturen, ne? Find die mal. Und B, beschreib mal eine, so. Und das halt eben auf Spanisch und so. Mhm. Ne? Und dann, wenn du da irgendwie eine Figur gefunden hast, dann lies auch mal durch, was zu dieser Person dann dasteht und schreib was darüber, so. Ne? Das sind irgendwie so Kleinigkeiten. Aber es waren auch Sachen dabei wie, yo, ne, die Gegend hier heißt Las Canteras, frag mal Leute auf der Straße, warum das hier so heißt. Und frag außerdem mal insbesondere ältere Leute, wie das hier so in den 60er, 70er Jahren so aussah im Vergleich zu heute. Ne? Und die haben gesagt, natürlich kannst du einfach googeln, so, ist ja nicht das Problem. Aber die haben gesagt, so, ja, nee, versuch mal wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das fiel mir wahnsinnig schwer. Also, so random Dudes halt anzusprechen und zu sagen, so, hallo, ich schwer Spanisch sprechen. Und das Interessante ist, bei den Leuten, wo man es dann versucht hat und sich halt echt überwunden hat und gedacht, okay, ich mach das jetzt so, was soll passieren, da wird mir keiner reinhauen. Ganz viele Leute so, sorry, I don't speak Spanish. Ja, ich auch nicht so. Aber die konnten halt gar kein Spanisch, weil das gerade die älteren Leute waren einfach Deutsche. so. Ja, das war recht kompliziert dann. Hat mir auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war so ein bisschen, das Schlechteste an dem Bildungsurlaub war quasi der letzte Tag. Weil dann hat man nichts Neues gelernt, sondern man muss halt irgendwie mit Leuten reden. Mag ich nicht so sehr. Und vor allen Dingen diese Route, die man da lang lief, wenn man die einfach strikt durchgelaufen wäre, hätte man 40 Minuten gebraucht und wir hatten nur eine Stunde. Wir hatten dann noch anderes Zeug und sowas, aber dafür hatten wir nur eine Stunde Zeit, weil ich denke so, also ich muss ja nicht nur laufen, sondern ich muss ja auch noch diese Sachen hier klären, also ich muss halt wirklich Gas geben. So.
Aber hey, dann musstest du nicht so viel reden mit den Menschen, weil du gar keine Zeit dafür hattest.
Beantworte einfach diese Frage. Ja. Naja. Also ist jetzt auch nicht so, als ob da irgendwie, also wenn ihr jetzt erwartet, da kommt irgendwie gleich eine schöne Geschichte von wegen, oh, dann habe ich jemanden angesprochen, der hat mir irgendwas gesagt, nee, es war okay, so ein paar Leute haben mir diese Fragen beantwortet, ich fand es sehr, sehr anstrengend, aber ja, ging dann halt auch irgendwie, man überlebt es, aber macht es nicht gern.
Tja, schade. Ich habe, glaube ich, wenig außerhalb meines Kurses, also viel gelernt, auf Französisch jedenfalls. Mhm. Ich habe aber tatsächlich, also in den Museen oder so, die Leute konnten alle sehr gut Englisch, weil es war immer so, dass ich dachte, in Frankreich ist das schwierig. In Lyon war das auf jeden Fall gar kein Problem. Da war ich dann scheinbar aber auch nicht so diszipliniert, dass ich sage, in meiner Freizeit nach meinem Kurs bleibe ich auch noch dabei und rede mit fremden Menschen.
Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass wir immer, wenn wir sind auch viel essen gegangen, so immer abends und sowas. Und ich habe immer als erstes gesagt, so auf Englisch, auf Spanisch halt, ich möchte gerne versuchen, auf Spanisch zu bestellen. Ist das okay? Und dann haben die immer gesagt, oh ja, klar, voll gerne. Und dann habe ich halt eben dann auf Spanisch bestellt. Und die haben halt auch Rückfragen dann gestellt und sowas. Und das hat so gepasst. Das war zumindest so die übliche Erfahrung. Finde ich immer sehr nett, wenn die halt eben dann merken, okay, da kann ich so gespannt, dann antworte ich halt eben auch auf Spanisch, aber halt eben langsamer und betone es halt besser und so. Es gibt noch die andere Gruppe, die keinen Bock drauf hat, dann redest du auf Spanisch und die antworten einfach auf Englisch, wo du denkst, ja, cool, also das kriege ich, also klar, Englisch kann ich auch so, das ist nicht das Problem, aber ich wollte ja gerade das hier jetzt lernen, ne? Andersrum wäre es das andere Extrem, was ich noch viel weniger mag, ist, du brichst dir da eigentlich auf Spanisch ab und der labert dich zu in einem Affenzahn, wo du denkst so, ja, okay, also ich verstehe grob, worum es gerade geht, aber halt auch jetzt nicht so genau, ne? Also das ist halt mal so das andere Extrem, was auch nicht sinnvoll ist. Also ja, vielleicht irgendwie, die erste Version finde ich immer noch am angenehmsten.
Das stimmt. Ja, mit Kellnern, da habe ich es auch mal versucht und es hat meistens geklappt. Und das eine Mal ist naja. Dann aber dann auch rausgekommen. Ich bin kein Franzose.
Ja gut, dafür hast du ein Essen gratis bekommen.
Ist ja auch in Ordnung. Genau, ja. Richtig. Wer kann sich da beschweren?
Gut, also long story short, macht Bildungsurlaub. Dom, war das dein erster und einziger, den du bisher gemacht hast?
Das war mein erster. Das ist auch bisher mein einziger. Letztes Jahr gab es, ich sag mal, kleine Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt und dann habe ich es am Ende gar nicht mehr hinbekommen. Dieses Jahr habe ich es wieder fest vor und ich habe auch meinen Anspruch vom letzten Jahr mitgenommen, sodass ich dieses Jahr 2 Wochen machen könnte.
Könnte, ja. Könnte. 2 Wochen, wenn du 2 Wochen machen könntest, kannst du entweder 10 Tage am Stück machen oder 2x5 Tage, also kannst du das splitten.
Ja, ich fasse gerade so eine Zeit im September ins Auge.
Ja. Klingt ja ganz gut. Genau, ich habe auch die Tage mitgenommen, Miriam auch, aber ich finde, 2 Wochen ist dann auch nochmal irgendwie schwer, das zu terminieren. Finde ich. Und auch was findet, was man da machen möchte.
Ja, da es an der Arbeit ja dann teilweise bei einer Woche schon, sagen wir mal, unangenehm ist, das zu klären, würde ich es vielleicht auch nicht machen. Aber es würde sicherlich sehr viel bringen, weil wenn ich mir angucke, was für Fortschritte ich in dieser einen Woche gemacht habe, will ich nicht wissen, wie es in der 2. Woche gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da kann man schon echt nochmal ganz viel mitnehmen. Ja, es muss ja nicht mal Sprachen sein. Man kann ja auch andere Sachen dann da machen. Ich würde wahrscheinlich wieder einen Sprachkurs machen. Also wenn ich jetzt im nächsten Bildungsurlaub machen würde, würde es wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass ich Spanisch lerne. Das war halt wahrscheinlich in einer anderen Stadt. Also Valencia zum Beispiel ist auf dem Zettel, war ich natürlich. Madrid natürlich auch. Ne? Kann man auch bestimmt wunderbar Spanisch lernen. Ist alles bei Bildungsministerium von Hessen, habe ich schon gesehen, dass es da Möglichkeiten gibt. Auch mit sehr, sehr vielen Optionen. Bei uns war es übrigens spannenderweise so, wir hatten damals gefragt und wir haben gesehen, also angefragt und wir haben angefragt für Gran Canaria, wo wir letztendlich auch geblieben sind und das andere wäre Fuerteventura gewesen und Fuerteventura war Miriam halt schon und deswegen hat sie gesagt, ja nee, lass uns mal das andere nehmen, was haben wir dann auch gemacht, das war ja auch ganz gut.
Ja, ich habe auch schon mehrere Städte ins Auge gefasst, wo es hingehen könnte.
Auch weiterhin in Frankreich dann?
Ja, ich dachte, jetzt wo ich angefangen habe, würde ich glaube ich dabei bleiben erstmal, aber ja, wenn sich Spanien mal ergibt, dann auch gerne das.
Prima. Das war's dann an dieser Stelle auch schon mit dieser aktuellen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gemerkt, es war ein bisschen ein anderes System, ne? So mit Einspiel am Anfang und Cold Opener und das Intro ist neu und sowas. Deswegen lasst uns gerne wissen, wie ihr das Ganze findet. Lasst uns gerne Feedback zukommen. Entweder per E-Mail an kontakt@labroad.de oder an labroad-pod bei Instagram oder aber bei Spotify. Da habt ihr die Möglichkeit, zu einzelnen Folgen sogar Kommentare abzugeben. Abgesehen von allgemeinen Bewertungen, über die wir uns natürlich auch immer freuen, könnt ihr bei Spotify tatsächlich auch zu einzelnen Folgen dann Kommentare schreiben. Deswegen lasst uns gerne wissen, wie ihr dieses neue und etwas kompaktere Format von Labroad findet. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr selbst auch Interesse habt, bei Labroad mitzumachen, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns entsprechend an die eben genannten Kanäle und dann kommt ihr bei uns mit auf die Liste und dann freuen wir uns gemeinsam mit euch demnächst aufzunehmen. Dom, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Danke ebenso. Hat Spaß gemacht mal wieder.
Ja, fand ich auch. Und dann hören wir uns nicht in 3, sondern in 6 Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
Ciao.